Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge schauen wir voraus auf das Doubleheader-Wochenende in Portland. Wie gewohnt mit unseren Favoriten für die beiden Rennen in den USA und mit den heißesten Themen aus dem Paddock. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit begrüße ich euch nochmal hier zur dieser neuesten Ausgabe. Ja, und wir schauen auf die beiden Rennen von Portland. Und das Ganze mache ich wie immer nicht alleine, das Ganze mit Tobi Würz von eformel.de. Hallo Tobi.
Hallo, grüß dich.
Und wir freuen uns dabei nicht nur in Portland auf sommerliche Temperaturen, sondern auch draußen. Nicht nur kalendarisch steht es jetzt an, sondern endlich mal hier. Ich meine, es wurde ja auch langsam mal Zeit, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Das Frühjahr war ja ziemlich verregnet, also zumindest hier in der Gegend. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie das bei euch gewesen ist, aber ich vermute mal, dürfte nicht ganz unendlich gewesen sein. Von daher, ja, ist schön, dass man jetzt auch mal ein bisschen das gute Wetter draußen genießen kann. Und Biergartensaison hat ja quasi auch schon begonnen.
Da hätte eigentlich schon viel früher beginnen sollen. Das, was wichtig ist und das, was ihr euch freuen dürft, ist erstmal in dieser Folge der News-Überblick.
Neue Antriebe. Die Herstellertestfahrten mit den Gen 3 Evo-Beliden laufen bereits auf Hochtouren.
Neuer Name und neues Auto. Die elektrische Rennserie Formel G hat sich offiziell in FG-Series umbenannt und ihr Rennauto für die Saison 2025 den FG-Twin vorgestellt.
Und neue Schikane. Oder doch nicht? Die FIA hat die Einführung einer zusätzlichen Schikane in Portland nach negativen Rückmeldungen der Teams aufgrund von Sicherheitsbedenken gestrichen.
Ja, mit oder ohne, das ist etwas, was man vielleicht irgendwo in einem Restaurant fragt, mit oder ohne etwas, aber diesmal stellt sich die Frage nämlich auch bei der Formel E, mit oder ohne Schikane, das ist nämlich zum Thema Streckenführung in Portland. Da haben die Kollegen von The Race ein paar Informationen gehabt mit dieser zusätzlichen Schikane auf der Start-Ziel-Geraden, die ja womöglich jetzt dann verschwinden soll, Tobi.
Genau, das ist nicht nur möglich, sondern sie ist de facto verschwunden. Wie schon angesprochen, haben die KollegInnen von The Race berichtet, dass die FIA vorgehabt hat, mit einer zusätzlichen Schikane auf der Start-Ziel-Geraden den Fahrern eine zusätzliche Möglichkeit zur Rekuperation zu geben. Die Teams hatten auch schon die entsprechenden Daten vorliegen, haben mit den entsprechenden Daten auch ihre Rennsimulationen durchgeführt, die in den Wochen vor dem Rennen immer laufen. Und dann gab es wohl von Seiten der FIA die Rolle rückwärts. Grund ist, dass Rückmeldungen von Teams und Fahrern ergaben, Zitat, dass die vorgeschlagenen Änderungen und alternativen Lösungen nicht durchführbar wären oder unsere Sicherheitsanforderungen vollständig erfüllen würden. So hatte sich bereits Lucas Di Grassi auch deutlich gegen die neue Schikane positioniert. Der Brasilianer sagte, meiner Meinung nach ergibt es gar keinen Sinn, dass es eine Schikane an der Boxeneinfahrt geben soll. Das wird nur zu mehr Unfällen, mehr Komplikationen und mehr Verkehr im Qualifying führen. Ich mag das überhaupt nicht. Besonders fragwürdig finde ich dabei die Tatsache, dass Di Grassi nicht im Vorfeld kontaktiert wurde. Was so ein bisschen danach klingt, als ob der Brasilianer einen Sonderstatus hätte, ist tatsächlich so. Denn gemeinsam mit Antonio Felix da Costa und Oliver Rowland bildet er die Fahrervertretung, die eigentlich bei der Planung einer Strecke beratend zur Seite stehen soll, was allerdings im Fall von dieser Schikane offensichtlich gar nicht passiert ist im Vorfeld. Grundsätzlich gibt's gegen eine Schikane aber keine Bedenken, ganz im Gegenteil, eine zusätzliche Möglichkeit zur Rekuperation wurde von den Fahrern auch begrüßt, wie Jake Dennis zum Beispiel, weil sie den Energiesparzwang im Rennen deutlich eindämmen würde. Luca, mein Fazit zu der Idee mit der Schikane würde ja lauten: gute Idee, aber schlecht umgesetzt. Siehst du das ähnlich?
Ich schließe mich da komplett an. Also, dass man da nicht mit den Fahrern einen Austausch hat, wie du es jetzt so erwähnt hast mit Lucas Di Grassi, der in der Fahrervertretung mit unter anderem dabei ist oder sich da einfach mal vielleicht schon im Vorfeld ja auch schon an die Teams so ein bisschen wendet, weil du hast auch da in dem Sinne angesprochen, die Rennsimulationen sind schon alle durchgeführt worden in den Simulatoren. Alles durchgerechnet für jetzt das kommende Wochenende und jetzt plant man eine Änderung, die ja vor Wochenfrist noch gar nicht unbedingt so in den Büchern stand. Deswegen schließe ich mich da eigentlich ohne große Gegenmeinung da an, denn so ein Rennwochenende hat halt eben eine gewisse Vorlaufzeit Und das jetzt so ad hoc fast schon so ein wenig zu ändern, ist schon sehr krass, denn das macht den Teams natürlich schwer, auf das Rennen vorzubereiten. Ich meine, könnte für uns vielleicht ein bisschen interessanter werden, dass man vielleicht ein bisschen ungeplanter auf so ein Rennwochenende stößt, aber sollte jetzt zumindest mal auf Sicht nicht das Ziel sein der Formel E, solche Änderungen, obwohl wir da auf einer permanenten Rennstrecke sind, wo ja eigentlich sich per se vielleicht nicht so viel ändert wie in Städten, sollte es zumindest mal nicht das Ziel sein, das so in so einer kurzen Zeit dann doch zu ändern, weil eine Schikane mehr oder weniger macht ja gerade bei solchen Autos dann doch einen sehr extremen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es natürlich für alle Teams gleich und man hat jetzt natürlich auch noch ein paar Tage Vorbereitungszeit gehabt. Die News ist tatsächlich am Wochenende rausgekommen. Ich gehe davon aus, dass die Teams auch schon vorher davon erfahren haben, bevor das Ganze in der Presse gestanden hat. Von daher ist es für alle gleich, aber optimale Vorbereitung, gebe ich dir komplett recht, sieht natürlich anders aus.
Und dann schauen wir jetzt voraus, das, was wichtig wird, auf die beiden Rennen von Portland, die ja womöglich grünste Stadt der USA, nennt man zumindest mal nicht ohne Grund, Tobi, ne?
Genau, die Stadt entstand als Siedlung in den 1840er Jahren und wurde ursprünglich als Lichtung oder als Baumstumpfstadt übersetzt bezeichnet, weil sie halt quasi mitten im Wald lag. Vorbild bei der offiziellen Namensgebung waren dann die beiden im Staat Maine gelegenen Städte Portland und Boston. Und besonders witzig, die Entscheidung, für welchen dieser beiden Namen man sich entscheidet, fiel mit Hilfe eines Münzwurfs. Portland selbst belegt mit 650.000 EinwohnerInnen in der Liste der größten Städte der USA Platz 26. Das deutsche Äquivalent auf Platz 26 der größten Städte des Landes ist übrigens Gelsenkirchen. Und Gelsenkirchen hat knapp die Hälfte der BewohnerInnen. Luca, gucken wir mal bitte, was ist die Strecke?
Die Strecke gelegen auf einer Flussinsel des Columbia Rivers. Etwa 10 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Portland befindet sich der Portland International Raceway. Die Strecke wurde schon 1961 eröffnet und seither mehrfach von der amerikanischen IndyCar Series beziehungsweise dann auch ihrem Vorgänger der Kart Series benutzt und wurde über die Zeit auch mehrfach verändert und angepasst. Nach einer Corona-bedingten Unterbrechung ist die Strecke im Staat Oregon mit ihren 12 Kurven seit 2021 wieder jährlich im IndyCar-Kalender. Im letzten Jahr ist die Formel E auf der identischen Streckenführung unterwegs und da muss man ja sagen, ist ja jetzt zu dieser Saison wenig verändert worden, nicht wahr, Tobi?
Genau, dank der Schikane, die wir eben schon hatten, die jetzt nun doch nicht kommt, ist die Streckenführung komplett identisch. Auch die Platzierung des Attack-Modes, wie im Vorjahr an der Außenseite von Kurve 7 wird der aktiviert. Was auch so sein wird wie im letzten Jahr, ist, dass wir eine absolute Windschattenschlacht erwarten, bei der wirklich jeder Fahrer versucht, hinter anderen Autos Energie zu sparen. Dementsprechend werden wieder sehr, sehr viele Überholmanöver zu sehen sein. Aber, ganz großes Aber, die beiden Rennen werden tatsächlich kürzer sein als im Vorjahr. Am Samstag eine Runde, am Sonntag sogar zwei Runden bei gleicher Energiemenge, die zur Verfügung steht. Daher wird das Energiesparen möglicherweise nicht ganz so extrem sein wie im letzten Jahr. Und wir werden vermutlich dann auch keine 403 Überholmanöver pro Rennen sehen, wie wir das 2023 hatten. Luca, wo kann man denn am besten überholen auf dem Portland International Raceway?
Am besten bietet sich an Kurve 1, direkt natürlich das Ende von Start und Ziel, und auch Kurve 7, nämlich diese enge Rechtskurve, die bietet sich auch natürlich schön dafür an, eine mögliche Attacke zu liefern. Das sind natürlich die beiden besten Überholchancen, aber mit Attack Mode wissen wir alle, dass man eigentlich dann fast überall überholen kann, denn Portland ja doch für eine Formel-E-Strecke sehr breit, vor allen Dingen, weil wir ja nicht großartige Begrenzungsmauern links und rechts haben, aber Wiese und Kiesbett machen das Ganze dann schon etwas erschwerter.
Genau, lass uns auch mal einen Blick aufs Wetter werfen. Passend zum kalendarischen Sommerbeginn in der vergangenen Woche erwarten uns in Portland sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius. Das Regenrisiko beträgt nach aktueller Vorhersage am Montagabend genau 0%. Und dann lass uns mal auf die Favoriten blicken, Luca. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach die beiden Rennen in Portland?
Aus meiner Sicht wäre Jack Dennis und Pascal Wehrlein dran. Jack Dennis alleine aufgrund des Andretti-Teams in den USA, glaube ich, einen Heimsieg für das Team einzufahren, wäre nicht schlecht. Genauso auch wie Pascal Wehrlein, der für seine Tabellensituation einige Punkte gut machen muss. Klar muss er auch hoffen, dass der aktuelle Tabellenführer Nick Cassidy ein bisschen was liegen lässt. Aber zumindest würde dann dafür ein Sieg nicht schlecht zu Gesicht stehen, denn ein paar Punkte muss er noch jetzt gut machen, um möglicherweise dann in Richtung Titelchance noch etwas weiter die Tür offen zu halten. Und bei dir sieht's ja schon deutlich anders aus. Vielleicht möglicherweise auch ein US-Teamsieg.
Ja, ich habe tatsächlich ein US-Team bei mir hier stehen. Ein Team, das, muss man sagen, im letzten Jahr aufgrund eines seltsamen Vergehens unter Wert geschlagen wurde. Nämlich DS Penske. DS Penske hat im vergangenen Jahr eine ziemlich üble Strafe bekommen, weil man in der Boxeneinfahrt einen RFID-Sensor angebracht hat, um automatisiert die Reifeninformationen der Konkurrenten auslesen zu können. Das ist strengstens verboten und das hat die Formel E gar nicht gerne gesehen und deshalb hat man beiden Fahrern da eine Strafe aufgedrückt. In diesem Jahr hoffe ich, dass sie es besser machen werden und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass nach anderthalb solchen Jahren beim Team DS Penske Stoffel Vandoorne endlich der große Befreiungsschlag gelingt und er tatsächlich mal einen Rennsieg feiern darf. Für das zweite Rennen habe ich einen Fahrer, der in dieser Saison schon häufiger gewonnen hat, sogar am häufigsten von allen Fahrern als erstes über die Ziellinie gefahren ist. Antonio Felix da Costa. Wir haben es ja auch schon angesprochen, die Disqualifikation in Misano, die ihm 25 Punkte da gekostet hat, sorgt ja dafür, dass er noch nicht bei 4 Saisonsiegen steht. Ob er den Sieg zurückerhält, erfahren wir möglicherweise auch noch in dieser Woche. Und wenn dem so wäre, dass er die 25 Punkte zurückbekommt und eine gute Leistung in Portland abliefert und da erneut gewinnen kann, dann ist er auch aus dem Titelrennen noch nicht ganz raus. Und wenn wir über das Titelrennen sprechen, müssen wir auch über den Kampf um den Tippspieltitel reden. Denn da könnt ihr alle teilnehmen und auch uns herausfordern. Wir tippen auch alle mit unter www.kicktipp.de/Formel E. Kannst du dich anmelden, teilnehmen und uns an dieser Stelle mal zeigen, dass du es vielleicht deutlich besser weißt als wir. Und wenn du gut abschneidest, dann wirst du auch anschließend hier im E-Pod erwähnt.
Ja, dann schauen wir auch noch auf den Zeitplan und auf das, was wichtig ist, um das Ganze auch verfolgen zu können. Und ja, USA, eine Zeit, wo man ja dann abends die Rennen schön verfolgen kann. Tobi, wann gibt's denn Racing und Action in Oregon?
Man muss sagen, Oregon ist Westküste der USA und demzufolge ist die Zeitverschiebung ein bisschen größer. Das erste freie Training, das Freitagnachmittag Ortszeit stattfindet, wird bei uns erst tatsächlich am Samstagmorgen um 2 Uhr sein. Das sind schon nicht so angenehme Zeiten. Etwas angenehmer wird es dann tatsächlich beim zweiten freien Training. Das haben wir am Samstag um 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Qualifying mit anschließender K.O.-Phase startet um 18.40 Uhr. Und Rennstart des 27 Runden langen Samstagsrennen ist um 23 Uhr deutscher Zeit. Das gleiche wiederholt sich dann am Sonntag. Auch hier haben wir das freie Training, das dritte insgesamt um 16.30 Uhr, Qualifying 18.40 und Rennstart dieses Mal über 26 Runden erneut um 23 Uhr. Luca, wo kann man denn das Racing dann verfolgen?
Bei DF1, wie gewohnt in der Saison, gibt es die Duellphase dann zu sehen des Qualifyings ab 19.20 Uhr und das Rennen dann wie gewohnt auch im Fernsehen und auch im kostenfreien Livestream bei df1.de. Die freien Trainings verfolgt ihr bei uns im Livestream bei eformel.de. In Österreich gibt's die ganze Sache bei Servus TV im Fernsehen zu sehen, Qualifying und Rennen ebenfalls live, auch beim Streamingdienst Servus TV On. Alternativ kann man das Rennen aber auch wie gewohnt beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 und auf deren Plattform Discovery Plus verfolgen, was für die Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz auch weiterhin die einzige Möglichkeit bleibt, das Rennen zu verfolgen. Verfolgen könnt ihr jede Session live im Hankook Formel E Live-Ticker, das Ganze auf eformel.de.
Und in Tobis Teleskop
schauen wir diesmal auf die Fahrzeuge für das nächste Jahr. Die waren ja anscheinend schon rum.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal auf die kommende Saison, wenn die Gen 3 Evo-Fahrzeuge erstmals zum Einsatz kommen werden. Die Hersteller sind aktuell bereits fleißig dabei, Testfahrten durchzuführen. Erste Fazit der Test, die Performance wird mit Allrad und den neuen Reifen deutlich besser. So sprach Jean-Éric Vergne davon, dass die Rundenzeiten um bis zu 2 Sekunden schneller werden sollen. Auch beim Attack-Mode ist ein größerer Unterschied als bislang spürbar, da man die 350 kW besser auf die Straße bringen kann. Es testen übrigens nicht nur die aktuellen Hersteller, sondern auch Lola Yamaha, die in den letzten Tagen bereits mehrere Bilder von Testfahrten mit ihrem Boliden in IKEA-Farben gepostet haben. Bei Porsche sind die Tests beispielsweise eine besondere Herausforderung, weil dabei die Mechaniker und Ingenieure vom Rennteam zum Einsatz kommen. Insbesondere in der Zeit bis zum Shanghai-Epri, wo alle 14 Tage ein Rennen stattfand, war dies eine hohe Belastung der gesamten Mannschaft, wie Florian Modlinger uns verriet. Interessant finde ich seine Aussage, dass der neue Hankook-Reifen sich anders verhält, was seine Temperatur und seine Lebensdauer angeht. Hier will er aber nicht ins Detail gehen, sondern deutet nur an, dass jeder Hersteller das beim Testen selbst herausfinden muss. Sorgt das vielleicht dafür, dass die Werksteams einen Erfahrungsvorsprung im Umgang mit den Reifen haben? Oder glaubst du, Luca, dass die Kundenteams auch alle Daten zur Verfügung haben werden und spätestens in Valencia auf einem Level mit den Werksteams sein werden?
Aus Sicht der Kundenteams hoffe ich natürlich, dass sie die Daten zur Verfügung bekommen. Ich kann mich da an eine Aussage gerne noch erinnern, dass Porsche ja gesagt hat, es ist eigentlich egal, ob es jetzt das Werksteam oder das Kundenteam ist, eigentlich wollen wir die Marke Porsche vorne sehen. Deswegen hoffe ich, dass man da die Kundenteams auch sehr gut mit den Daten beliefert. Aber klar, wenn die Werksteams, und da ist jetzt nicht ein spezieller gemeint, dass die da vielleicht Daten erstmal für sich nutzen, um die dann später weiterzugeben. Generell muss man aber sagen, klar, Reifen ist ein großes Thema. Natürlich, wenn eine neue Mischung oder neue Reifenentwicklung dann kommt, auch für das neue Evo-Fahrzeug. In Valencia sind die Karten hoffentlich neu gemischt und hoffe dann auch für die Kundenteams, wenn es einen Erfahrungsvorsprung geben sollte für die Werksteams, dass die Kundenteams dann auch in Valencia da aufschließen können. Und dann schauen wir jetzt auf unser Quiz, das Grid-Dummies-Quiz, wie gewohnt zum Ende einer News- oder Vorschau-Folge. Deswegen starten wir da mit unseren drei Fragen und das machst du wie gewohnt, Tobi, mit deiner ersten.
Okay, meine erste Frage für dich, Luca. Jake Dennis fuhr im letzten Jahr in Portland die schnellste Runde, die jemals in der Formel-E-Geschichte gefahren wurde. Kannst du mir denn sagen, wie hoch damals seine Durchschnittsgeschwindigkeit im Halbfinale des Qualifyings gewesen ist? So grob. Ich gebe dir auch ein bisschen Toleranz.
Sag jetzt mal, was? Das finde ich immer super schwierig. Sag jetzt mal 165.
Die richtige Antwort lautet 166,63. Boah, und damit liegst du absolut in der Toleranz, die ich dir gewähren wollte. Plus minus 5 km/h wollte ich dir geben. Brauchst du aber gar nicht. 1,6 reichen an dieser Stelle. 1:0 für dich.
Gut, 1:0. Und dann schauen wir auch weiterhin auf so ein wenig Strecken- und Rundenrekorde. Und da mache ich weiter mit, wer hält denn den aktuellen Streckenrekord beim Portland E-Prix?
Meinst du jetzt die schnellste Runde überhaupt oder die schnellste Runde im Rennen letztes Jahr?
Streckenrekord ist meistens im Rennen, deswegen ist es im Rennen,
ja. Okay, ja, wer hat denn letztes Jahr die schnellste Rennrunde gefahren? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es jemand war, der das Podium knapp verpasst hat. Und ich meine, es wäre Mitch Evans gewesen, der übrigens heute Geburtstag hat und heute 30 Jahre alt wird, am 24.06., wo wir hier aufnehmen. Also meine Antwort, Mitch Evans.
Genau, und dem Geburtstagskind gebühren wir deshalb auch diese Frage und sagen auch nochmal Glückwunsch an dieser Stelle. Das ist auch vollkommen korrekt. Mitch Evans hat die schnellste Rennrunde gefahren. So kann man auch besser die Frage auch stellen. Aber es ist vollkommen richtig. 1:1 und damit Gleichstand.
Meine nächste Frage dreht sich auch wieder um das Rennen in Portland im vergangenen Jahr. Rennsieger wurde dort Nick Cassidy, heute der Teamkollege von Mitch Evans bei Jaguar. Damals fuhr er aber noch für Envision. Weißt du denn auch, der wievielte Envision-Sieg das in den USA gewesen ist?
Wie vielte Envision-Sieg in den USA? Ich hätte jetzt mal gesagt, der vierte.
Das ist nah dran, aber liegt knapp daneben. Es ist der fünfte tatsächlich. Ah. Nick Cassidy hat vorher schon in New York gewonnen. Außerdem hat auch Sam Bird da schon gewonnen. Insgesamt war es Rennsieg Nummer 5 für Envision. Es sieht aktuell nicht so aus, als würde dieses Jahr da vielleicht noch einer dazukommen. Aber auch da kann ich mich an dieser Stelle natürlich täuschen. Aber den Punkt kann ich dir für die Antwort leider nicht geben. Weiterhin 1:1.
Ich bleib direkt mal beim Thema Streckenrekord, weil es so schön war. Um wie viele Sekunden war denn Mitch Evans schneller als im Vergleich? Dieses Jahr auch die Nesca Infinity Series, auch bekanntlich in Portland unterwegs. Also wie viel schneller war er denn? Um wie viele Sekunden?
Boah. Also ich schaue mir ja tatsächlich viel Motorsport an, aber Nesca ist irgendwas, was mich persönlich irgendwie überhaupt nicht fesselt. Ich weiß, die Nesca-Boliden sind extrem schnell, sie sind aber auch relativ schwer. Das heißt, mit der Beschleunigung aus langsamen Ecken raus tun sie sich etwas schwerer, wie zum Beispiel der Schikane in Portland. Also ich denke, die Formel E ist definitiv schneller gewesen. Sie ist auch signifikant schneller. 3,5 Sekunden.
Bis nah dran und die halbe Sekunde Toleranz gebe ich dir. Also in dem Bereich bist du unterwegs und das war vollkommen korrekt. Die Zeit, in diesem Jahr übrigens aufgestellt, von Justin Allgaier, 1:15.253 und die Zeit von Mitch Evans damals 1:11.216. Also sind wir in dem Bereich 4 Sekunden unterwegs und dann bist du mit 3,5 Sekunden nicht schlecht dabei und deshalb gebe ich dir da den Punkt 2:1.
Cool, habe ich ja mal gut geraten. Luca, meine letzte, du kannst doch ausgleichen. Ein Formel-E-Fahrer mag die USA ganz besonders und hat da in den letzten 6 Rennen in Folge gepunktet, die dort gefahren wurden. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer damit gemeint ist?
Ich weiß noch, dass in den Anfangsjahren auch in den USA Sam Bird immer gut unterwegs war, deswegen sage ich einfach mal Bauchgefühl Sam Bird.
Sam Bird hat oft gepunktet in den USA, aber die letzten 6 Rennen in Folge hat er nicht gepunktet, sondern stattdessen Robin Freins wäre die richtige Antwort gewesen. Leider schon wieder kein Punkt für dich.
Eieiei, damit stehst du als Sieger fest, aber wir haben noch eine Frage und die dreht sich nämlich um die Stadt Portland und welche Position nimmt denn Portland in der Riege der Formel-E-Städte ein, die schon mal ein Rennen ausgetragen haben?
Du meinst, die wievielte Stadt Portland war, in der die Formel-E gefahren ist?
Genau.
Ich habe 30 im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht, ob die 30 sich auf Portland bezog oder auf Tokio. Ich glaube, die 30 war Tokio, deshalb wäre Portland dann Stadt Nummer 29 gewesen. Meine Antwort ist 29.
Wär's mal auf deine Ursprungsantwort geblieben. Portland ist die 30. Stadt, die ein Formel-E-Rennen ausgetragen hat. Und damit bleibt es bei 2:1.
Gut, knapp daneben ist auch vorbei. Aber 2:1. Luca, du bist wieder nah dran gewesen, aber ein weiteres Mal hat es leider nicht ganz gereicht zum Sieg.
Eben. Mal gibt's gute, mal gibt's schlechte Tage. Du bist immer irgendwie konstant, deswegen da der nächste Sieg wieder für dich.
Vielleicht habe ich auch am Anfang ein bisschen mehr Glück mit dem Raten gehabt, was die Rundenzeit der Nesca anging, weil da, muss ich zugeben, hatte ich überhaupt kein Gefühl, habe einfach grob geschätzt, was denn da der Unterschied sein könnte.
Dann bleibt für mich nur noch der Verweis auf Social Media, da auf eformel.de vorbeizuschauen. An der Seite seht ihr dann den Social Media Reiter und da findet ihr alles zu Instagram, zu Twitter und zu den weiteren Plattformen. Und da könnt ihr eigentlich direkt übers Wochenende da bleiben, denn da gibt's wie gewohnt den Hankook Formel E Ticker zu jeder Session an diesem Wochenende, sowie auch den Podcast, wenn ihr den mögt, gerne abonnieren und bewerten auf allen Podcast-Plattformen, am besten mit 5 Sternen. Ich bedanke mich für die Zeit wieder, war wieder eine sehr, sehr schöne Folge, hat sehr viel Spaß gemacht.
Kein Problem, ich danke dir.
Und wir melden uns dann nächste Woche wieder mit der Nachbetrachtung, mit der Analyse zum Portland Grand Prix. Ein spannendes Rennwochenende wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.